ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks, der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein.
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht. Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Dies ist der Krimi-Podcast mit Hörspielschätzen und den empfangen Sie jeden Donnerstag, immer zuerst in der ARD-Audiothek, der Herzkammer aller Rundfunkfreunde.
Sie hören UKW.
Ja. Auch in unserer aktuell 7. Staffel greifen wir in die Archive aller neuen Sendeanstalten und unser heutiges Radiofundstück, das hat uns der Südwestrundfunk beschafft. Und bis 1998 bestand der aus zwei Stationen, dem Süddeutschen Rundfunk Stuttgart und dem Südwestfunk in Baden-Baden.
Hier ist der Südwestfunk mit seinen Sendern Koblenz, Freiburg, Sigmaringen, Kaiserslautern und dem Kurzwellensender Baden-Baden.
Das Hörspiel bringt ein Hörspiel.
Ja, hier freut sich eine historische Sprecherin auf eine Übertragung. Lang ist es her, aber daran erkannte man den Baden-Badener Sender immer. Das Hörspiel war der Übertitel aller Hörspielsendungen.
Hier ist der Südwestfunk. Das Hörspiel bringt...
Genau. Und am Ende hieß es konsequenterweise...
Hier ist der Südwestfunk. Das Hörspiel brachte...
Und dann wurde jeweils der Titel des Stücks genannt. Das war das historische Pausenzeichen. Und um sich zu versichern, dass man ein toller Sender ist, wurde auch noch eine Hymne dargeboten. Achtung, Ohrwurm.
Solange man Südwestfunk auf seinen Wellen hört, solange ist das Leben, das Dorfen verdirbt. Will man sich mal freuen, schlägt unser Programm ein. Dann wird es nicht bereuen, es kann keines Besseren sein.
Ja. Kein Sender ist besser. In der Tat haben wir in über 150 Kein-Mucks-Folgen irgendwie nie den alten SWF gewürdigt, weil wir meist Krimis aus dem alten SDR im Programm hatten.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ob Sie nun das erste Programm des Südwestfunks Baden-Baden hören oder das erste Programm des Südfunks Stuttgart, Sie sind hier beim Wunschkonzert aus Baden-Baden, zu dem ich Sie alle sehr herzlich willkommen heiße. Ich hoffe, es wird ein netter, unterhaltsamer und gemütlicher Abend hier für uns alle.
1977, das war meine Lieblingssendung, zumindest was den Titel angeht. Vom Telefon zum Mikrofon.
Die Blue Diamonds geben den Auftakt mit einem alten, sehr schönen Titel, Ramona. Herr Richard Rambach aus Tübingen grüßt damit die Frau. Die Stiefkinder, die Eltern, die Geschwister, den Schwiegervater, die Verwandten und Bekannten, die Schwägerin Inge mit Familie und Kollegen.
Vom Telefon zum Mikrofon, eine frühe interaktive Wunschsendung, hier moderiert vom langjährigen SWF-Chefsprecher Rolf Klein.
Heute Abend sollen Sie natürlich anrufen und sich etwas wünschen. 0621, die Vorwahl auch in den Stadtnetzen von Ludwigshafen und Mannheim mit benutzen. 0621 911.
Süß, nicht wahr? Der Krimitermin im alten SWF 1 lag Sonntag um 21 Uhr.
Das Kriminalhörspiel.
Und so schneidig wurden ab den späten 60ern die Krimis angekündigt. Mit Painted Black von den Rolling Stones, um das damals junge Publikum abzuholen. Schon 1991 wurden die Stuttgarter und Baden-Badener Wortwellen zu einem Sender zusammengefasst. Er hieß S2 Kultur. Und zur vollen Stunde erklang das hier. Und als der SWF und der SDR schließlich 1998 zum heutigen SWR fusionierten, wurde dies hier der Indikativ für die Krimis.
SWR 2 Krimi.
Genau. Und vor 20 Jahren brachte SWR 2 erstmals eine hübsche Agatha Christie-Radioserie mit den Fällen des Hercule Poirot. Die Serie hielt sich eng an die Buchvorlagen. In 8 Folgen ermittelte als Poirot Felix von Manteuffel.
Hercule Poirot zu Ihren Diensten.
Agatha Christie ließ ihren belgischen Superdetektiv in 33 Romanen und 51 Kurzgeschichten auftauchen. Sie erschienen zwischen 1920 und 75.
Niemals werden die grauen Zellen funktionieren, wenn man sie nicht reizt.
Hercule Poirot ist ein methodisch arbeitender Detektiv.
Ziehen wir gemeinsam unsere Schlüsse. Welche Punkte kommen uns besonders schwierig vor?
Und arbeitet immer nah an der Realität.
Sie vermuten doch nicht...
Ich vermute nie etwas.
Ja, manchmal aber doch.
Haben Sie irgendwelche Gründe für diese Annahme?
Nein, ich vermute es nur.
Ha, erwischt. Vor 100 Jahren erschien der Roman The Murder of Roger Ackroyd. Es war der 3. Fall des Monsieur Poirot und Christies 6. Buch überhaupt. Mit The Murder of Roger Ackroyd gelang Agatha Christie der ganz große Wurf. In Deutschland hieß das Buch schlicht Alibi. 1951 soll der Saarländische Rundfunk eine Hörspielversion von Alibi produziert haben, doch die ist verschollen. 1956 nannte der Norddeutsche Rundfunk seine Hörspielfassung Der Mord an Roger Ackroyd oder Alibi und die ist erhalten. Erst 50 Jahre später produzierten die ARD-Radiosender wieder Poirot-Krimis und zwar eben diese SWR-Reihe mit Felix von Manteuffel.
Das ist interessant, nicht wahr, Hastings?
Jede Episode erzählt einen in sich geschlossenen Kriminalfall und ebenso einer kommt jetzt. The Third Floor Flat ist eine Christie-Kurzgeschichte von 1929. In England erschien sie zuerst im Hutchinson's Magazine. Damals wurden Detektivgeschichten noch in Illustrierten abgedruckt, meist in Fortsetzungen. Erst danach kamen die Bücher, in denen dann mehrere Kurzgeschichten versammelt waren. The Third Floor Flat, wörtlich übersetzt die Wohnung im 3. Stock, bekam auf Deutsch einen etwas schärferen Titel, nämlich Tod im 3. Stock. Und so heißt auch das Hörspiel. Und pst, nachher erzähle ich Ihnen von der Fernsehversion. Los geht's. Gute Unterhaltung.
Tod im 3. Stock. Nach einer Erzählung von Agatha Christie.
Weiß der Kuckuck.
Mit tiefem Stirnrunzeln wühlte sie wie wild in der seidenen Winzigkeit, die sie Abendtasche nannte. 2 junge Männer und ein weiteres junges Mädchen sahen ihr gespannt zu. Sie standen alle vor der geschlossenen Tür zu Pets Wohnung.
Es hilft nichts, er ist nicht da. Was machen wir jetzt?
Was ist das Leben ohne Hausschlüssel?
Jimmy Faulkner war ein kleiner, breitschultriger junger Mann mit warmen blauen Augen. Pat wandte sich ihm zornig zu.
Mach keine Witze, Jimmy, es ist ernst.
Sieh noch mal nach, Pat. Er muss doch da sein.
Donovan Bailey hatte eine angenehme Stimme, die zu seinem schmalen, dunklen Gesicht passte.
Falls du ihn überhaupt mitgenommen hast.
Natürlich nahm ich ihn mit. Ich glaube, ich habe ihn einen von euch beiden gegeben.
Sie wandte sich anschuldigend den Männern zu.
Ich sagte Donovan, er solle ihn mitnehmen.
Aber so leicht war der Sündenbock nicht zu finden. Donovan widersprach deutlich und Jimmy stieß in dasselbe Horn.
Ich sah, wie du ihn in die Tasche getan hast.
Also gut, dann hat ihn einer von euch verloren, als ihr mir die Tasche gabt. Ich habe sie ein- oder zweimal fallen gelassen.
Ein- oder zweimal? Sie ist ja mindestens ein Dutzendmal runtergefallen.
Psst.
Außerdem hast du sie bei jeder Gelegenheit liegen lassen.
Ich verstehe gar nicht, warum nicht auch alles andere rausgefallen ist.
Die Frage ist, wie kommen wir hinein?
Mildred war ein vernünftiges Mädchen, das bei der Sache blieb. Aber sie war nicht annähernd so attraktiv wie die impulsive und unruhige Pat. Alle 4 starrten die geschlossene Tür an.
Könnte nicht der Hausmeister helfen? Vielleicht hat er einen Dietrich oder sowas.
Pat schüttelte den Kopf. Es gab nur 2 Schlüssel. Einer hing in der Wohnung in der Küche und der andere war in der verwünschten Tasche oder hätte dort sein sollen.
Wenn die Wohnung doch im Erdgeschoss läge, dann müssten wir nur ein Fenster eindrücken. Donovan, du möchtest dich nicht als Fassadenkletterer betätigen?
Na, na.
Donovan lehnte höflich, aber strikt ab.
Eine Wohnung im 4. Stock wäre ein riskantes Unternehmen.
Vielleicht gibt's eine Feuertreppe.
Es gibt keine.
Sollte es aber. Ein Gebäude mit 5 Stockwerken sollte eine Feuertreppe haben.
Das finde ich auch. Aber was sein sollte, hilft uns nicht weiter. Wie komme ich nur je wieder in meine Wohnung hinein?
Gibt es nicht so eine Art Warenlift, mit dem die Lieferanten zum Beispiel Gemüse hochschicken?
Der Warenlift? Ja, aber der ist nur eine Art Drahtkorb. Wartet, ich weiß etwas. Wie steht's mit dem Kohleaufzug?
Immerhin ist das ein Vorschlag.
Mildred gab Entmutigendes zu bedenken.
Die Tür in Pats Küche wird auf der Innenseite verriegelt sein.
Aber diese Möglichkeit wurde sofort verworfen.
Ich glaube kaum.
Nicht in Pats Küche. Pat verriegelt nie etwas.
Ich glaube nicht, dass sie verriegelt ist. Ich ließ heute Morgen den Kehricht einmal hinunter und ich bin sicher, ich habe die Tür nachher nicht verriegelt. Es wäre mir auch gar nicht in den Sinn gekommen.
Oh, das könnte uns heute sehr hilfreich sein. Aber trotzdem, kleine Pat, muss ich dir sagen, dass sich diese lockeren Gewohnheiten der Willkür der Diebe aussetzen.
Pat achtete nicht auf die Ermahnungen.
Also los!
Pat begann, die 4 Treppen hinunterzulaufen. Die anderen folgten ihr. Pat führte sie durch einen dunklen Gang, vollgestopft mit Kinderwagen, durch eine Tür und über den Lichtschacht der Wohnungen zum Kohleaufzug, an dem ein Kehrichteimer hing. Donovan nahm ihn ab und trat behende auf die Plattform. Er rümpfte die Nase. Oh,
ziemlicher Gestank. Was ist los? Gehe ich allein auf Abenteuer oder begleitet mich jemand?
Ich komme mit.
Er trat neben Donovan.
Hoffentlich trägt er uns.
Ihr könnt nicht mehr als eine Tonne Kohle wiegen.
Pat nahm es mit den Gewichten nicht so genau.
Das werden wir bald wissen.
Donovan zog munter am Seil. Mit einem quietschenden Geräusch verschwanden sie außer Sichtweite. Sie fuhren durch die Dunkelheit nach oben.
Das Ding macht einen schrecklichen Lärm. Was werden die Leute in den anderen Wohnungen denken?
Geister. Oder Einbrecher vermutlich. Das reinzuziehen ist echt harte Arbeit. Der Hausmeister arbeitet schwerer, als ich dachte. Hey, Jimmy, zählst du die Stockwerke?
Mein Gott, nein. Das habe ich vergessen.
Ich schon. Das ist der 3. Stock, an dem wir jetzt vorbeifahren. Der nächste ist es.
Und jetzt werden wir gleich feststellen, dass Pat die Tür doch verriegelt hat.
Aber diese Befürchtung war unbegründet. Die Holztür sprang bei Berührung auf und Donovan und Jimmy traten in Pats stockdunkle Küche.
Wir sollten eine Taschenlampe haben. Wie ich Pat kenne, liegt alles Mögliche auf dem Boden und wir zertreten eine Menge, bevor wir den Lichtschalter finden. Rühr dich nicht, Jimmy, bis ich das Licht angemacht habe.
Donovan tastete sich vorsichtig vor, stieß aber ein heftiges Verdammt aus, als ihn unerwartet die Ecke eines Küchentischs in die Seite traf. Er fand den Schalter, dann klang ein weiteres Verdammt durch die Dunkelheit.
Was ist los?
Es gibt kein Licht. Die Birne ist wohl kaputt. Warte, ich mach das Licht im Wohnzimmer an.
Das Wohnzimmer lag auf der anderen Seite des Korridors. Jimmy hörte Donovan durch die Tür gehen und sogleich erreichten ihn neue Flüche. Er bahnte sich selbst vorsichtig einen Weg durch die Küche.
Was ist los?
Ich weiß nicht. Die Zimmer sind per Nacht wie verhext. Alles scheint woanders zu stehen. Tische und Sessel, wo man sie am wenigsten vermutet hätte. Oh, zum Teufel, schon wieder so...
Aber jetzt hatte Jimmy zufällig den Lichtschalter gefunden. Die zwei jungen Männer sahen einander in stillem Entsetzen an. Dies war nicht Pats Wohnzimmer. Sie standen in der falschen Wohnung. Zunächst war dieser Raum etwa 10-mal voller, was Donovans lautstarke Verwünschungen erklärte, als er wiederholt an Stühlen und Tischen angeeckt war. Es stand ein großer, runder Tisch in der Mitte, bedeckt mit einem roten Filztuch. Und am Fenster grünte eine Aspidistra. Es war ausgerechnet die Art Einrichtung, deren Besitzer man ihr Eindringen nur schwer erklären konnte. Dessen waren sich die jungen Männer sicher. Entsetzt sahen sie auf den Tisch, auf dem ein kleiner Stoß Briefe lag. Donovan nahm sie in die Hand und las:
Mrs. Ernestine Grant. Mein Gott. Glaubst du, sie hat uns gehört?
Es wäre ein Wunder, wenn sie dich nicht gehört hätte bei deinen Flüchen und dem Lärm, den du gemacht hast. Hauen wir schnell ab.
Sie löschten das Licht und schlichen auf Zehenspitzen zum Lift zurück.
Ich habe es gern, wenn eine Frau einen guten, gesunden Schlaf hat. Miss Ernestine Grant hat ihre Qualitäten.
Jetzt weiß ich, warum wir die Stockwerke verwechselt haben. Wir haben ja im Keller angefangen zu zählen. Komm,
Er zog an dem Seil und der Lift schoss hinauf.
Diesmal sind wir richtig.
Jimmy trat ins Dunkle.
Da bin ich aber sehr froh. Meine Nerven würden nicht mehr viele solche Schocks aushalten.
Aber es gab keine weiteren Probleme mehr. Die erste aufleuchtende Lampe bewies, dass sie in Pets Küche standen, und in kürzester Zeit öffneten sie die Wohnungstür und ließen die beiden jungen Frauen ein, die draußen gewartet hatten.
Ihr habt ja ewig gebraucht. Mildred und ich mussten ganz schön lange warten.
Wir haben ein Abenteuer erlebt, Pat. Beinahe hätte uns die Polizei als gefährlicher Einbrecher verhaftet.
Pat war ins Wohnzimmer vorausgegangen, wo sie das Licht andrehte und ihre Tasche auf das Sofa fallen ließ. Mit lebhaftem Interesse hörte sie Donovans Erzählung zu.
Ich bin froh, dass die Person euch nicht erwischt hat. Sie ist sicher ein alter Drachen. Ich bekam heute Morgen eine Nachricht von ihr. Sie möchte mich sprechen. Bestimmt will sie sich beschweren. Vermutlich mein Klavier. Leute, die Klavierspiel nicht mögen, sollten nicht in solchen Wohnungen wohnen. Donovan.
Was?
Du hast dich an der Hand verletzt. Sie ist ja ganz blutig.
Oh.
Geh sie waschen.
Ja. Donovan sah überrascht auf seine Hand. Er ging folgsam aus dem Zimmer und rief dann Jimmy.
Jimmy?
Hey, was ist los? Du hast dich nicht schwer verletzt, oder?
Ich habe mich überhaupt nicht verletzt.
Donovans Stimme war so merkwürdig, dass Jimmy ihn überrascht musterte. Donovan hielt ihm seine gewaschene Hand hin. Und Jimmy entdeckte keine Spur irgendeiner Verletzung.
Das ist merkwürdig. Es war ziemlich viel Blut. Woher stammt es?
Dann begriff er plötzlich, was sein schnell schaltender Freund vermutete.
Du meine Güte. Das muss aus der Wohnung unten stammen.
Er dachte über das eben Gesagte nach.
Bist du sicher, dass es Blut war? Nicht Farbe?
Es war bestimmt Blut.
Meinst du, wir sollten wieder hinuntergehen und uns umsehen? Nachsehen, was los ist, ja?
Was ist mit den Frauen?
Wir verraten ihnen nichts. Pat wird sich eine Schürze umbinden und Omelettes backen. Wir sind zurück, bis sie uns vermissen.
Also gut, komm. Ich glaube, wir müssen das einfach auf uns nehmen. Vermutlich ist alles ganz harmlos.
Aber sein Ton klang nicht überzeugt. Sie stiegen in den Lift und fuhren in den unteren Stock. Sie fanden ohne Schwierigkeiten den Weg durch die Küche und machten wieder das Licht im Wohnzimmer an.
Es muss hier gewesen sein, dass ich das Zeug angefasst habe. In der Küche habe ich nichts berührt.
Sie blickten sich um und staunten. Alles wirkte ordentlich und ganz normal und schien von jedem Verdacht auf Gewalttätigkeit oder geronnenes Blut weit entfernt zu sein. Plötzlich zuckte Jimmy heftig zusammen und packte den Freund am Arm.
Sieh mal, da.
Donovan folgte dem ausgestreckten Finger mit seinem Blick.
Oh Gott.
Und stieß einen erstaunten Ruf aus. Unter den schweren roten Vorhängen lugte ein Fuß hervor. Ein weiblicher Fuß in einem durchbrochenen Lederschuh. Jimmy ging zu den Vorhängen und zog sie brüsk zur Seite. In der Fensternische lag der zusammengekauerte Körper einer Frau. Eine dicke, dunkle Lache neben sich. Sie war tot. Daran war nicht zu zweifeln. Jimmy machte einen Versuch, sie hochzuheben, aber Donovan hinderte ihn daran.
Das lässt du besser bleiben. Sie darf nicht angerührt werden, bis die Polizei kommt.
Die Polizei? Natürlich. Oh Gott, Donovan. Was für eine schreckliche Sache. Wer kann das nur sein? Mrs. Ernestine Grant?
Scheint so. Wenn noch jemand anders in der Wohnung ist, dann verhält er sich sehr ruhig.
Was tun wir jetzt? Hinauslaufen und einen Polizisten suchen? Oder von Pets Wohnung aus telefonieren?
Ich glaube, telefonieren wäre besser. Komm. Wir können ebenso gut durch die Wohnungstür hinausgehen. Wir können ja nicht die ganze Nacht mit diesem stinkenden Lift auf und abfahren.
Jimmy war einverstanden. Als sie vor der Tür standen, zögerte er.
Meinst du, dass einer von uns da bleiben sollte, um aufzupassen, bis die Polizei kommt?
Ja, du hast wohl recht. Bleib hier, ich laufe hinauf und rufe an.
Donovan eilte davon und läutete im nächsten Stock. Pat öffnete. Sie sah sehr hübsch aus mit ihren geröteten Wangen und der umgebundenen Schürze. Ihre Augen wurden groß vor Staunen.
Du? Donovan, was ist bloß? Ist etwas geschehen?
Er nahm sie bei beiden Händen.
Ist schon gut, Pat. Wir haben nur eine ziemlich unangenehme Entdeckung in der unteren Wohnung gemacht. Eine tote Frau.
Oh Gott, wie schrecklich. Hat sie einen Schlaganfall gehabt?
Nein, es sieht so aus, als sei sie ermordet worden.
Donovan.
Ja. Ja, es ist barbarisch.
Er hielt noch immer ihre Hände. Sie hatte sie in den seinen gelassen. Ja, sie klammerte sich sogar an ihn. Liebste Pat, wie sehr er sie liebte. Machte sie sich überhaupt etwas aus ihm? Manchmal glaubte er es. Manchmal hatte er Angst, dass Jimmy Faulkner, die Erinnerung an Jimmy, der unten geduldig wartete, trieb ihn voran.
Pat, Liebste, wir müssen die Polizei rufen.
Monsieur hat recht. Und in der Zwischenzeit, während wir auf Sie warten, kann ich Ihnen vielleicht etwas behilflich sein?
Sie hatten unter der offenen Wohnungstür gestanden und traten jetzt in den Flur hinaus. Eine Gestalt war etwas höher über ihnen auf der Treppe erschienen und kam nun in ihr Blickfeld herunter. Sie starrten verblüfft auf den kleinen Mann mit dem abenteuerlichen Schnurrbart und dem eiförmigen Kopf. Er trug einen glänzenden Morgenmantel und gestickte Pantoffeln und verbeugte sich galant vor Pat.
Mademoiselle, ich bin, wie Sie vielleicht wissen, der Mieter der oberen Wohnung. Ich wohne gern oben. Die Luft, die Aussicht über London. Ich habe die Wohnung unter dem Namen O'Connor gemietet, aber ich bin kein Ire. Ich heiße anders. Darum erlaube ich mir auch, mich Ihnen zur Verfügung zu stellen. Gestatten Sie?
Schwungvoll zog er eine Visitenkarte hervor und überreichte sie Pat.
Monsieur Hercule Poirot. Der berühmte Monsieur Poirot? Der große Detektiv? Und Sie wollen wirklich helfen?
Das ist meine Absicht, Mademoiselle. Ich hätte beinahe schon früher heute Abend meine Hilfe angeboten.
Pat war verwirrt.
Ich hörte, wie Sie sich über den verlorenen Schlüssel berieten. Ich bin zwar ein Spezialist und hätte ohne weiteres Ihre Tür öffnen können, aber ich zögerte es, Ihnen vorzuschlagen. Ich wäre Ihnen sehr verdächtig vorgekommen.
Pat lachte.
Aber jetzt, Monsieur, gehen Sie hinein. Ich bitte Sie und rufen Sie die Polizei. Ich werde in die untere Wohnung gehen.
Pat begleitete ihn. Dem Wache haltenden Jimmy erklärte sie Poirots Erscheinen. Jimmy erklärte Poirot ihr Abenteuer. Der Detektiv hörte aufmerksam zu.
Die Lifttür war verriegelt, sagen Sie? Sie drangen in die Küche ein, aber das Licht ging nicht an?
Er marschierte während des Sprechens zur Küche und betätigte den Lichtschalter.
Tiens, voilà ce qui est curieux. Es funktioniert jetzt prächtig. Ich frage mich...
Er hob einen Finger, um zum Schweigen zu mahnen, und lauschte. Ein schwacher Laut durchdrang die Stille, ein unmissverständliches Schnarchen.
Ah, la chambre de domestique.
Auf Zehenspitzen schlich er durch die Küche und in eine kleine Spülküche, von der eine Tür abging. Er öffnete sie und knipste das Licht an. Das Zimmer war eine Art Hundehütte, wie sie von den Architekten für die Unterkunft eines dienstbaren Geistes geplant werden. Der Raum wurde fast vollständig von dem Bett eingenommen, in dem ein rotwangiges Mädchen mit weit geöffnetem Mund auf dem Rücken lag und friedlich schnarchte. Poirot schaltete das Licht aus und trat den Rückzug an.
Sie wird nicht erwachen. Lassen wir sie schlafen, bis die Polizei kommt.
Er kehrte ins Wohnzimmer zurück. Donovan war inzwischen dazugestoßen.
Die Polizei wird sofort hier sein. Wir sollen nichts anrühren.
Wir werden nichts berühren. Wir werden uns nur umsehen, das ist alles.
Mildred war ebenfalls gekommen und die vier jungen Leute standen nun unter der Tür und beobachteten Poirot mit atemlosem Interesse.
Was ich nicht verstehen kann, Sir, ist Folgendes. Ich bin zum Fenster gegangen. Wie kam das Blut an meine Hände?
Mein junger Freund, die Antwort darauf starrt Ihnen ins Gesicht. Welche Farbe hat das Tischtuch? Rot, nicht wahr? Zweifellos legten Sie Ihre Hand auf den Tisch.
Ah ja, stimmt. Ist es...
Donovan hielt inne. Poirot nickte. Er beugte sich über den Tisch und wies auf einen dunklen Fleck.
Hier wurde das Verbrechen begangen. Die Leiche wurde nachträglich entfernt.
Er sah sich langsam im Zimmer um, bewegte sich nicht, rührte nichts an, und trotzdem hatten die vier Beobachter das Gefühl, dass jeder Gegenstand in diesem muffigen Zimmer unter seinem neugierigen Blick sein Geheimnis preisgab. Hercule Poirot nickte befriedigt. Ein kleiner Seufzer entschlüpfte ihm.
Jetzt sehe ich es auch.
Was sehen Sie?
Ich sehe, was Sie zweifellos zu spüren bekamen. Dass das Zimmer mit Möbeln vollgestopft ist.
Donovan lächelte bedauernd.
Ich habe ganz schön geschimpft. Denn es stand alles an einem anderen Platz als in Pets Wohnzimmer und ich habe mich nicht zurechtgefunden.
Nicht alles.
Donovan sah ihn fragend an.
Ich meine, dass gewisse Dinge gleich sind. In einem Mietshaus sind Türen und Fenster, der Kamin, alles ist in den übereinander liegenden Zimmern an der gleichen Stelle.
Ist das nicht Haarspalterei?
Man sollte immer ganz präzise formulieren. Das ist eine kleine, wie sagt man doch, Marotte von mir.
Sie hörten Schritte auf der Treppe. Drei Männer kamen herein. Ein Polizeiinspektor, ein Polizist und ein Amtsarzt. Der Inspektor erkannte Poirot und grüßte ihn fast ehrerbietig. Dann wandte er sich den anderen zu.
Ich brauche von allen eine Aussage. Aber zunächst...
Poirot unterbrach ihn.
Ein kleiner Vorschlag. Wir gehen in die Wohnung hinauf und Mademoiselle wird das tun, was sie ursprünglich vorhatte. Omelettes backen. Ich habe eine ausgesprochene Leidenschaft dafür. Dann, Monsieur, wenn Sie ihr fertig sind, werden Sie zu uns hinaufkommen und uns nach Belieben Fragen stellen.
So wurde es vereinbart und Poirot ging mit den anderen hinauf.
Monsieur Poirot, Sie sind sehr liebenswürdig. Sie sollen ein schönes Omelett bekommen. Das mache ich wirklich sehr gut.
Fein. Früher einmal, Mademoiselle, liebte ich eine schöne junge Engländerin, die Ihnen sehr ähnlich sah. Aber leider, sie konnte nicht kochen. Es wurde nichts draus. Vielleicht war es ganz gut so.
Es lag eine leichte Traurigkeit in seiner Stimme und Jimmy Faulkner musterte ihn neugierig. Aber in Pets Wohnung oben übertraf Poirot sich selbst als charmanter Unterhalter. Die grimmige Tragödie war fast vergessen. Die Omelettes waren bereits aufgegessen und gebührend gelobt worden, als Inspektor Rices Schritte zu hören waren. Er kam in Begleitung des Arztes. Der Polizist hielt unten Wache.
Monsieur Poirot, alles ist klar und deutlich. Nichts für Sie. Obwohl es uns schwerfallen dürfte, den Mann zu erwischen. Ich möchte nur noch hören, wie Sie die Tote entdeckten.
Donovan und Jimmy berichteten von den Geschehnissen des Abends. Der Inspektor wandte sich vorwurfsvoll an Pat.
Sie dürfen Ihre Lifttür nicht unverriegelt lassen, Miss. Wirklich nicht.
Ab heute sicher nicht mehr. Jeder könnte hereinkommen und mich umbringen, wie die arme Frau da unten.
Aber unten kam man nicht auf diesem Wege herein.
Sie werden uns doch verraten, was Sie entdeckt haben, ja?
Ich weiß nicht, ob ich es sollte. Aber da Sie dabei sind, Monsieur Poirot...
Précisément. Und diese jungen Leute, sie werden verschwiegen sein.
Die Zeitungen werden ohnehin bald Wind davon bekommen. Es gibt kein Geheimnis bei der Geschichte. Nun, die tote Frau ist Mrs. Grant. Der Hausmeister hat sie identifiziert. Sie war etwa 35, saß am Tisch und wurde mit einer kleinkalibrigen Pistole erschossen. Vielleicht von jemandem, der ihr am Tisch gegenüber saß. Sie fiel vornüber. Und so kam der Blutfleck auf das Tischtuch.
Aber hätte nicht jemand den Schuss gehört?
Die Pistole hatte einen Schalldämpfer. Übrigens, hörten Sie den Schrei des Dienstmädchens, als sie von dem Mord erfuhr? Nein? Gut. Das beweist nur, wie unwahrscheinlich es ist, dass hier jemand den anderen hören kann.
Hatte das Dienstmädchen nichts zu erzählen?
Sie hatte frei an dem Abend. Sie besitzt eigene Schlüssel und kam etwa um 10 Uhr nach Hause. Alles war still. Sie dachte, Mrs. Grant sei zu Bett gegangen.
Sie sah also nicht ins Wohnzimmer?
Doch. Sie legte die Briefe hin, die mit der Abendpost gekommen waren, aber sie bemerkte nichts Ungewöhnliches. Genau wie Mr. Faulkner und Mr. Bailey. Sie sehen, der Mörder hatte die Leiche sehr gut hinter den Vorhängen versteckt.
Aber das ist doch äußerst ungewöhnlich, finden Sie nicht auch?
Poirots Stimme klang sehr freundlich. Trotzdem blickte der Inspektor kurz auf.
Er wollte nicht, dass das Verbrechen entdeckt würde, damit er Zeit zum Verschwinden hatte.
Vielleicht. Vielleicht. Aber fahren Sie fort mit Ihren Ausführungen.
Das Mädchen ging um 5 Uhr weg. Der Arzt bestätigt, dass die Todeszeit etwa 4 bis 5 Stunden zurückliegt.
Jetzt ist es 11:45. Die Tatzeit kann also reduziert werden auf eine ziemlich genaue Stunde.
Der Inspektor zog ein zerknülltes Blatt Papier hervor.
Das fanden wir in der Rocktasche der Toten. Sie können es ruhig anfassen, es sind keine Fingerabdrücke darauf.
Poirot glättete den Bogen. In kleinen, steifen Großbuchstaben stand da: Ich komme Sie heute Abend um 6:30 besuchen. J.F.
Eine verräterische Nachricht.
Er ahnte nicht, dass sie sie in der Tasche hatte. Er dachte vielleicht, sie habe das Blatt vernichtet. Wir besitzen einen Beweis dafür, wie vorsichtig er war. Die Pistole, mit der sie erschossen wurde, fanden wir unter der Leiche, wieder ohne Fingerabdrücke. Sie waren mit einem seidenen Taschentuch weggewischt worden.
Wieso wissen Sie, dass es aus Seide ist?
Weil wir es fanden. Zuletzt, als er die Vorhänge zuzog, muss er es unbemerkt fallen gelassen haben.
Er zeigte ihnen ein großes weißes Seidentuch von sehr guter Qualität. Der Inspektor brauchte nicht darauf hinzuweisen, es war deutlich und gut lesbar mit einem Namen bestickt. Poirot las ihn laut: John Fraser.
Das ist er, John Fraser, J.F. Wir kennen den Namen des Mannes, nach dem wir fahnden müssen. Und wenn wir etwas mehr über die Tote und ihre Beziehungen wissen, werden wir bald die Spur zu ihm finden.
Das bezweifle ich. Non, mon cher, irgendwie glaube ich nicht, dass er so einfach aufzuspüren sein wird, Ihr John Fraser. Er ist ein seltsamer Mann. Sorgfältig, weil er seine Taschentücher kennzeichnet und die Pistole abwischt, mit der er das Verbrechen begangen hat. Und doch nachlässig, weil er sein Taschentuch verliert und einen Brief nicht sucht, der ihn überführen könnte.
Verwirrt, das war er.
Es ist möglich. Ja, es ist möglich. Hat man ihn beim Betreten des Hauses nicht gesehen?
Es gehen alle möglichen Leute ein und aus zu jeder Zeit. Das sind große Blocks. Ich vermute, keiner von Ihnen...
Er wandte sich an alle 4 gleichzeitig.
Keiner von Ihnen sah jemand aus der Wohnung kommen?
Wir gingen früher weg. Etwa um 7 Uhr.
Ach so.
Der Inspektor erhob sich. Poirot begleitete ihn zur Tür.
Eine kleine Bitte. Darf ich die Wohnung unten in Augenschein nehmen?
Ja, natürlich, Monsieur Poirot. Ich weiß, was man im Präsidium von Ihnen hält. Ich überlasse Ihnen einen Schlüssel. Ich habe 2. Die Wohnung wird leer sein. Das Mädchen fuhr zu Verwandten. Sie hatte zu viel Angst und wollte nicht allein dableiben.
Oh, merci.
Poirot kehrte nachdenklich in die Wohnung zurück.
Sie sind nicht zufrieden, Monsieur Poirot?
Nein, ich bin nicht zufrieden.
Donovan sah ihn neugierig an.
Was beunruhigt Sie denn noch?
Ich möchte mich von Ihnen verabschieden, Mademoiselle. Sie müssen müde sein. Sie haben viel gekocht, hm?
Nur Omelettes. Ich kochte nicht richtig. Donovan und Jimmy holten uns ab und wir besuchten ein kleines Lokal in Soho.
Ah, und dann gingen Sie ins Kino?
Ja, in die braunen Augen von Caroline.
Ah, es hätte besser blaue Augen heißen sollen, die blauen Augen von Mademoiselle.
Poirot machte eine sentimentale Geste und wünschte Pat nochmals eine gute Nacht. Dann auch Mildred, die auf besonderen Wunsch von Pat bei ihr übernachten sollte. Pat gab offen zu, dass sie Angst hatte, allein zu bleiben. Die beiden jungen Männer begleiteten Poirot. Als sie sich vor der Wohnungstür von ihm verabschieden wollten, kam ihnen Poirot zuvor.
Meine jungen Freunde, Sie hörten mich eben sagen, dass ich nicht zufrieden sei. Eh bien, es stimmt. Ich bin es nicht. Ich mache jetzt meine eigene kleine Erkundigungsreise. Wollen Sie mich begleiten?
Begeisterte Zustimmung begrüßte seinen Vorschlag. Sie gingen zur unteren Wohnung hinunter und Poirot schloss mit dem Schlüssel auf, den der Inspektor ihm gegeben hatte. Er marschierte nicht wie erwartet zuerst in das Wohnzimmer, sondern direkt in die Küche. In einer kleinen Nische stand ein großer Metalleimer. Poirot nahm den Deckel ab, beugte sich hinein und begann mit der Energie eines wütenden Terriers darin zu wühlen. Jimmy und Donovan starrten ihn erstaunt an. Plötzlich tauchte er mit einem triumphierenden Schrei wieder auf. In der Hand hielt er ein verschlossenes Fläschchen.
Ah, voilà, ich habe gefunden, was ich suchte.
Er roch vorsichtig daran.
Schade, ich bin erkältet, ich habe Stirnhöhlenkatarr.
Donovan nahm es ihm ab und schnupperte ebenfalls daran, konnte aber nichts riechen. Er zog den Stöpsel heraus und hielt sich das Fläschchen unter die Nase, bevor Poirots Warnruf ihn daran hindern konnte. Er fiel wie ein Stein zu Boden. Poirot sprang auf und milderte den Aufprall.
Dummkopf! Was für eine Idee, den Stöpsel so schnell herauszunehmen. Hat er nicht gesehen, wie vorsichtig ich es in die Hand nahm? Monsieur Faulkner, würden Sie bitte einen Brandy holen? Ich habe eine Karaffe im Wohnzimmer gesehen.
Jimmy eilte hinaus, und als er zurückkam, saß Donovan wieder aufrecht und behauptete, es gehe ihm schon besser. Er musste sich von Poirot einen kurzen Vortrag anhören über die notwendige Vorsicht beim Einatmen von möglicherweise giftigen Substanzen.
Ich glaube, ich gehe lieber nach Hause.
Er erhob sich schwankend.
Das heißt, falls ich hier nichts mehr tun kann, ich fühle mich immer noch etwas schwindelig.
Bestimmt ist es das Beste. Mr. Faulkner, bleiben Sie noch ein Weilchen bei mir. Ich bin gleich zurück.
Poirot begleitete Donovan zur Tür. Draußen auf dem Flur unterhielten sie sich noch einige Minuten. Als Poirot schließlich in die Wohnung zurückkehrte, stand Jimmy im Wohnzimmer und sah sich mit erstaunten Augen um.
Nun, Monsieur Poirot, wie geht es weiter?
Es geht nicht weiter. Der Fall ist abgeschlossen.
Was?
Ich weiß alles.
Jimmy starrte ihn an.
Wegen der kleinen Flasche, die Sie fanden?
Genau, wegen der kleinen Flasche.
Jimmy schüttelte den Kopf.
Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Aus irgendeinem Grund sind Sie mit John Fraser aus Schuldigem unzufrieden, wer immer das sein mag.
Wer immer das sein mag. Falls es ihn überhaupt gibt, was mich überraschen würde.
Ich verstehe Sie nicht.
Es ist nur ein Name, sonst nichts. Ein Name, mit dem ein Taschentuch gekennzeichnet wurde.
Und der Brief?
Haben Sie bemerkt, dass er in Druckbuchstaben geschrieben war? Warum? Ich will es Ihnen verraten. Handschriften können erkannt werden und ein maschinengeschriebener Brief ist leichter zu identifizieren, als Sie glauben. Hätte aber ein echter John Fraser den Brief geschrieben, hätte ihn dies nicht gestört. Nein. Er wurde absichtlich in die Tasche der toten Frau gesteckt, damit wir ihn finden. Es gibt keinen John Fraser.
Jimmy sah ihn fragend an.
Deshalb kehrte ich zu dem Punkt zurück, der mir als erster aufgefallen war. Sie hörten mich sagen, dass in solchen Wohnungen gewisse Dinge immer am selben Ort sind. Ich gab 3 Beispiele. Ich hätte ein viertes nennen können. Den Lichtschalter. Ihr Freund Donovan ging nicht zum Fenster, weil er die Hand auf diesen Tisch aufstützte, deshalb wurde sie blutig. Aber, fragte ich mich sofort, warum stützte er sie hier auf? Was tat er, während er hier im Dunkeln herumtappte? Denn Sie erinnern sich, mein Freund, der Lichtschalter ist immer am selben Ort, neben der Tür. Warum fand er, als er in dieses Zimmer kam, nicht sofort den Schalter? Das wäre das Natürlichste gewesen. Er will versucht haben, das Licht in der Küche anzumachen, aber es gelang ihm angeblich nicht. Doch als ich es versuchte, war der Schalter in Ordnung. Wollte er also nicht, dass das Licht anging? Sie hätten dann beide sofort gemerkt, dass sie in der falschen Wohnung standen. Es hätte keinen Grund gegeben, dieses Zimmer zu betreten.
Worauf wollen Sie hinaus, Monsieur Poirot? Ich begreife gar nichts. Was meinen Sie?
Ich meine Folgendes.
Poirot hielt einen Wohnungsschlüssel hoch.
Der Schlüssel zu dieser Wohnung?
Nein, mon ami. Der Schlüssel zur oberen Wohnung. Mademoiselle Batts Schlüssel, den ihr Donovan Bailey irgendwann im Laufe des Abends aus der Tasche nahm.
Aber warum? Warum?
Parbleu! Damit er tun konnte, was er vorhatte, auf völlig unverdächtige Weise in diese Wohnung hier zu gelangen. Am früheren Abend überzeugte er sich, dass die Lifttür verriegelt war.
Wo haben Sie den Schlüssel her?
Poirots Lächeln wurde breiter.
Ich fand ihn gerade eben, als ich danach suchte, in Donovans Tasche. Sehen Sie, dieses Fläschchen, das ich angeblich entdeckte, war eine List. Donovan hat sie nicht durchschaut. Er tat, was ich erwartete. Entkorken und daran riechen. Und in dieser kleinen Flasche ist Ethylchlorid, ein sehr starkes, sofort wirkendes Betäubungsmittel. Es verursacht genau jenen kurzen Moment der Bewusstlosigkeit, den ich brauchte. Ich nahm aus seiner Tasche die beiden Dinge, die ich dort vermutete. Der Schlüssel war das eine. Das andere...
Er hielt inne und fuhr dann fort.
Mir passte die Erklärung des Inspekteurs für das Versteck der Toten hinter dem Vorhang nicht. Wollte der Täter tatsächlich Zeit gewinnen? Nein, es musste mehr daran sein. Mir fiel nur eines ein. Die Post, mein Freund. Die Abendpost, die gegen 8:30 kommt. Nehmen wir an, der Mörder fand nicht, was er hatte finden wollen, das aber mit der späteren Post noch eintreffen konnte. Natürlich musste er dann wiederkommen. Aber das Verbrechen durfte von dem Dienstmädchen nicht entdeckt werden, denn dann würde die Polizei die Wohnung mit Beschlag belegen. Darum versteckte er die Leiche hinter dem Vorhang. Und das Mädchen schöpfte keinen Verdacht und legte die Post auf den Tisch, wie immer.
Die Post?
Ja, die Post.
Poirot holte etwas aus seiner Tasche.
Das ist die zweite Sache, die ich Donovan abnahm, während er bewusstlos war.
Er zeigte Jimmy einen maschinengeschriebenen Brief, der an Mrs. Ernestine Grant gerichtet war.
Aber ich will Sie zuerst etwas fragen, Monsieur Faulkner, bevor wir den Inhalt dieses Briefchens betrachten. Sind Sie oder sind Sie nicht in Mademoiselle Pat verliebt?
Ich habe Pat verdammt gern. Aber ich habe mir nie eingebildet, dass ich eine Chance bei ihr habe.
Sie dachten, sie habe Donovan lieber. Es könnte sein, dass sie begann, sich etwas aus ihm zu machen. Aber es war nur ein Anfang, mein Freund. Es liegt nun an Ihnen, dass sie ihn vergisst. Sie müssen ihr in ihren Schwierigkeiten beistehen.
Schwierigkeiten?
Ja, Schwierigkeiten. Wir werden tun, was wir können, um ihren Namen herauszuhalten, aber ganz wird es sich nicht vermeiden lassen. Sie war nämlich das Motiv, wissen Sie?
Er riss den Umschlag auf, den er in der Hand hielt. Ein Aktenblatt kam zum Vorschein. Der Begleitbrief dazu war kurz und stammte von einer Anwaltskanzlei. Sehr geehrte Mrs. Grant, das Dokument, das Sie uns schickten, ist völlig in Ordnung. Der Umstand, dass die Ehe im Ausland geschlossen wurde, macht sie in keiner Weise ungültig. Hochachtungsvoll. Poirot breitete das Dokument aus. Es war ein Trauschein für Donovan Bailey und Ernestine Grant. 8 Jahre alt.
Oh mein Gott. Pat sagte, sie habe eine Nachricht von der Frau bekommen, dass sie sich sprechen wollte. Aber sie nahm natürlich nicht an, dass es sich um etwas Wichtiges handelte.
Donovan wusste Bescheid. Er besuchte seine Frau heute Abend, bevor er in die obere Wohnung kam. Übrigens eine seltsame Ironie des Schicksals, dass die unglückliche Frau gerade in dieses Haus zog, in dem ihre Rivalin wohnte. Er ermordete sie kaltblütig und machte sich dann einen vergnügten Abend. Seine Frau muss ihm gesagt haben, dass sie den Trauschein ihrem Anwalt geschickt hatte und auf Antwort wartete. Zweifellos hatte er ihr eingeredet, ihre Ehe sei rechtlich nicht gültig.
Er schien den ganzen Abend sehr guter Laune zu sein, Monsieur Poirot. Sie haben ihn doch nicht entwischen lassen.
Es gibt kein Entrinnen. Sie haben nichts zu befürchten.
Ich denke vor allem an Pat. Glauben Sie wirklich, dass sie sich viel aus ihm machte?
Mon ami, das ist nun Ihre Aufgabe. Sie müssen dafür sorgen, dass sie sich Ihnen zuwendet und ihn vergisst. Es dürfte nicht sehr schwierig sein.
Tod im dritten Stock. Nach einer Erzählung von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Adi Oes. Funkeinrichtung Alexander Schnitzler. Es sprachen Hercule Poirot, Felix von Manteuffel. Erzähler Friedhelm Ptock. Pat Stephanie Kemmer. Jimmy Faulkner Benjamin Grüter. Donovan Bailey Christian Körner. Inspektor Rice Michael Holz. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion SWR MDR 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.
Und dieser Agatha Christie-Krimi lief erstmals am 27. August 2006. Zu Beginn habe ich alte SWF- und SWR-Jingles eingespielt, aber wir wollen hier natürlich keinesfalls den MDR, den Mitteldeutschen Rundfunk, vergessen, der ja ebenfalls mitproduzierte, wie wir gehört haben. Und so klang er vor 20 Jahren ganz relaxed.
MDR Figaro. Hörspiel.
Ja, absolut fantastisch, oder? MDR Figaro. So hieß die Klassik- und Hörspielwelle von 2004 bis 2016, heute MDR Kultur. Der SWR und der MDR produzierten Mitte der 2000er Jahre mehrere Radioserien mit historischen Kriminalisten. 2002 war es Lord Peter Wimsey nach Dorothy Sayers. 2003 kamen Maigret-Geschichten nach Georges Simenon, 2004 Sherlock Holmes von Sir Arthur Conan Doyle, 2005 Pater Brown von Gilbert Keith Chesterton und eben 2006 Hercule Poirot von Agatha Christie.
Ach, ich finde meinen Schlüssel nicht.
Du hast vergessen, ihn mitzunehmen.
Ach, wo denkst du hin? Ich bin noch nicht verkalkt, Donovan. Hab ihn doch noch nie vergessen.
Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt rein?
Der Portier hat bestimmt keinen Dienst mehr.
Nun, kommt Ihnen diese Szene hier bekannt vor?
Donovan, du kletterst einfach die Fassade hoch.
Nein, Pat. Ich denke, selbst für einen total lebensmüden Einbrecher wäre der vierte Stock ein abschreckendes Wagnis.
Na, gibt es denn keine Feuerleiter?
Nein, aber einen Kohlenaufzug.
Das hier ist die deutsche Synchronfassung der Fernsehversion von Tod im dritten Stock.
Pat, Mildred, es ist was passiert.
Was ist denn?
Eine tote Frau liegt hier unten.
Ja, Sie erkennen die Story zweifellos. Agatha Christie's Poirot war eine 24 Jahre laufende Serie mit David Suchet. Im Januar 1989 startete sie beim englischen Fernsehsender ITV. Die erste Staffel bestand aus 10 Folgen à 52 Minuten Länge. Es waren einige Poirot-Fälle, die Christie ursprünglich als Kurzgeschichten verfasst hatte. Als fünfte Folge dieser ersten Staffel lief bereits Tod im dritten Stock.
Das ist Jimmy Faulkner, Mr. Poirot.
Bonsoir, Monsieur Faulkner.
Was, der berühmte Poirot?
Ja, er wohnt direkt über mir.
Das wusste ich noch nicht. Ist mir eine große Ehre, Sir.
Merci.
Die Fernsehversion holt ein wenig weiter aus als die Originalgeschichte. Es ist noch zu sehen, dass die vier Freunde eine Theatervorstellung besuchen, bevor Pat den Verlust des Schlüssels bemerkt. Auch Hercule Poirot saß im Publikum. Doch ab dann läuft die Episode ganz nach Christies Vorlage ab.
Als wir das Licht anmachten, bemerkten wir den Irrtum und entdeckten die Leiche.
Sie muss schon eine ganze Weile tot sein.
Ein paar Stunden, meinen Sie?
Die erste Staffel von Agatha Christie's Poirot hatte 1990 ihre Deutschlandpremiere im zweiten Programm des DDR-Fernsehens, DFF 2.
Wissen Sie, Mademoiselle Patricia, ich war mal in ein wunderhübsches englisches Mädchen verliebt. Das sah Ihnen übrigens sehr ähnlich. Aber leider konnte sie nicht kochen.
Helmut Schellhardt spricht hier David Suchet als Hercule Poirot.
Was ist das da an Ihrer Hand?
Oh, was ist das? Mein Gott, das ist Blut.
Diese ersten 10 Folgen und nur diese wurden im Studio für Synchronisation des Fernsehens der DDR in Berlin-Johannisthal eingedeutscht. Dieses Studio wurde 1990 aufgelöst. Schon die zweite Poirot-Staffel wurde in München eingedeutscht mit völlig anderen Sprecherinnen und Sprechern. In der Tod im dritten Stock-Fassung hört man den jungen Klaus-Dieter Klebsch als Donovan Bailey. Klebsch ist heute noch ein äußerst aktiver Synchronschauspieler, etwa auf Alec Baldwin oder Hugh Laurie als Dr. House. Hier ist er.
Wissen Sie, das ist eine ziemlich verworrene Story, Chief Inspector.
Stört mich nicht.
Die insgesamt 70 Folgen der ITV-Serie Agatha Christie's Poirot laufen derzeit nahezu täglich auf dem Kanal One. Helmut Schellhardt hört man nach wie vor in den Episoden der ersten Staffel.
Der Fall ist erledigt.
Erledigt?
Oui, oui, mon ami. Denn die Lösung ist klar.
Die frühen Folgen von Agatha Christies Poirot wirken heute ein wenig harmlos, aber als die Serie in den 2000ern aufwendiger inszeniert wurde und die Folgen Spielfilmlänge bekamen, wurde sie für meinen Geschmack interessant. Das unvollendete Bildnis von 2004 etwa ist ein Meilenstein der Reihe. 2010 kam schließlich Mord im Orient Express dran und diese Fassung ist vielleicht die beste Adaption dieses Superklassikers, starbesetzt mit Barbara Hershey, Hugh Bonneville, Toby Jones, Samuel West, Susanne Lothar und der späteren Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain. Aber kurz vor Schluss müssen wir nochmal ganz weit zurück. Ich muss an einen ganz alten Agatha Christie Filmklassiker erinnern. Diesen hier.
Es gibt Situationen, die übel sind. Ihre ist nicht übel, sie ist furchtbar.
Ja, diese Story dürfen wir nicht vergessen. 1957 drehte Billy Wilder den schwarz-weißen Kriminalfilm Witness for the Prosecution nach einer Christie-Vorlage. Bei uns Zeugin der Anklage mit Tyrone Power, Marlene Dietrich, Elsa Lanchester und Charles Laughton.
Begreifen Sie denn nicht, Mr. Bull, dass alle Umstände gegen Sie sprechen und dass Sie dadurch höchst verdächtig erscheinen? Sie werden mit Ihrer Verhaftung rechnen müssen.
Aber wieso kann man mich verhaften? Ich habe doch nichts getan.
Ich denke, wir sind in England. Kann man denn hier für etwas bestraft werden, was man nicht getan hat?
Wir sind bemüht, es nicht zur Regel werden zu lassen.
Ein perfekt ausgeklügelter Gerichtskrimi, der ein großer Erfolg wurde. Der Film geht auf Christies Kurzgeschichte Traitor's Hands zurück, die schon 1925 erschien. 1953 kam die Theaterversion, Premiere war in Nottingham. Kurz darauf lief das Stück im Londoner West End als Witness for the Prosecution.
Ich sage Ihnen, ich war es nicht. Und wenn alles gegen mich spricht, ich war es nicht. Sie müssen mir glauben. Sie glauben mir doch, oder nicht?
Ich glaube Ihnen jetzt. Vorher hatte ich Zweifel.
Agatha Christies Stück entwickelte sich zum Publikumserfolg und wurde bis 1956 über 600 Mal aufgeführt. Wieder hatte sie sich ein verblüffendes Ende ausgedacht und unterband, dass die überraschende Wendung in frühgedruckten Textbüchern zum Theaterstück erschien. Schon damals musste man proaktiv Spoiler vermeiden.
Wird man mich verhaften?
Es ist keine Schande, verhaftet zu werden, Mr. Wohl. Könige, Premierminister, Erzbischöfe, selbst Rechtsanwälte zierten die Anklagebank.
Eduard Wandrei auf Charles Laughton und Paul Klinger auf Tyrone Power. 1958 entstand diese deutsche Synchronfassung bei der Ultra Film in Berlin. Und auch eine der prägnantesten Stimmen dieser Jahre war zu hören, Siegfried Schürenberg.
Er macht einen sympathischen Eindruck.
Ja, macht er. Hoffentlich besteht er vor Gericht genauso gut.
Ja.
Ah, das ist eine faule Kiste.
Das ist mir klar. Der Staatsanwalt wird schwerstes Geschütz gegen ihn auffahren.
Ich wünschte, die Sache wäre weniger herausfordernd und weniger aufregend.
Zeugin der Anklage errang 6 Oscar-Nominierungen und gehört nach wie vor zu den besten Gerichtsdramen aller Zeiten. Auch ein Erfolg für Agatha Christie.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten und dem Schluss unserer dreiteiligen Agatha Christie-Retrospektive. Eine weitere Hercule Poirot-Folge aus der SWR-MDR-Reihe mit Felix von Manteuffel steht übrigens auch noch im Podcast Auf der Spur, hier nebenan in der ARD-Audiothek. Sie heißt Der Traum.
Wie sehen Sie die ganze Sache, Hastings?
Und wie sehen Sie das?
Ah, wie vorsichtig Sie werden.
Und übrigens, Friedhelm Ptock, der Erzähler aus den Poirot-Hörspielen, ist noch in einem wunderbaren Science-Fiction-Hörspiel-Klassiker von 1986 dabei. Der Dissident, eine WDR-Produktion. Und auch den finden Sie in der Audiothek, wo so viele Radioklassiker online stehen. Der Dissident mit Friedhelm Ptock.
Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken? Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Kein Mucks. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.